Ölembargo und fehlende Touristen. Das russische Fernsehen berichtet über die Lage Kuba. Da es auf Kuba inzwischen nur noch selten Strom, fast keinen Treibstoff und damit auch keine Flugverbindungen mehr gibt, werden auch Korrespondentenberichte aus Kuba seltener. Aber ein russischer Korrespondent hat noch auf der Insel aus und berichtet. Von Anti Spiegel, 16. Februar 2006 und 2012 Uhr 00 Uhr. Ich habe lange überlegt, ob ich den Bericht übersetzen soll, den ein russischer Korrespondent aus Kuba für den wöchentlichen Nachrichtenblick des russischen Fernsehens gemacht hat. Der ist als reiner Text, also ohne die zugehörigen Bilder, nicht so eindrücklich und liest fast etwas banal. Aber da Berichte von Kuba, wohin es wegen der amerikanischen Ölblockade nun praktisch keine Flugverbindungen gibt, nun selten geworden sind, habe ich mich für das Übersetzen entschieden. Ich empfehle daher, den russischen Bericht zusammen mit meiner Übersetzung anzuschauen, denn damit ist er auch ohne Russischkenntnisse einigermaßen verständlich. Beginn der Übersetzung. Kuba unter Ölblockade. Wie die USA einen Ready-Mechanik erzwingen. Die Lage auf Kuba ist katastrophal. Trump setzt alles daran, die Ölblockade zu verschärfen. Die Treibstoffreserven gehen zur Neige. Fluggesellschaften, darunter auch russische, streichen Flüge nach Kuba, obwohl der Tourismus einer der wenigen Wirtschaftszweige ist, der den Kubanern ein stabiles Einkommen bringt. Auch die Tankstellen sind fast leer und es kommt zu Stromausfällen. Wie kommen die Kubaner mit dieser schwierigen Zeit zurecht? Darüber berichtet unser Korrespondent aus Kuba. In Havanna wird auf den Straßen getanzt. Trotz allem haben die Kubaner ihre Lebensfreude bewahrt. Doch der Strom ist knapp. Nur wenige Blocks entfernt liegt die Uferpromenade Malecón im Dunkeln, während das Hochhaus des Krankenhauses Hermanos Amayairas hell erleuchtet ist und Strom hat. Und im privaten Sektor, wo Treibstoff verfügbar ist, wurden Generatoren aufgestellt. Die Bewohner des kubanischen Hinterlandes sind von den neuen Sanktionen am härtesten betroffen. Unser neuer Bekannter heißt Martin Peretz. Wann geht das Licht aus? Wie lange? Genauer gesagt, wann kommt es wieder? Frage ich ihn. Jetzt gibt es keinen Strom. Wie war es heute Morgen? Um 7 Uhr war er weg. Und gestern Nachmittag bis 20 Uhr. Und dann die ganze Nacht. Die Ventilatoren im Haus stehen still, der Fernseher steht wie ein Möbelstück da, das einzige Geräusch kommt von den Vögeln. In der Küche sehen wir Gasflaschen. Also, das ist die Küche. Hier haben Sie Gas? Ja, aber es gibt keins. Wie kochen Sie? Mit Holz? Mit Holz. Hier wachsen Mamobäume. Es gibt hier auch viel andere üppige Vegetation. Aber wenn die Treibstoffblockade anhält, wird der Wald die ehemaligen Felder der Bauern, die sie nicht mehr bearbeiten können, komplett verschlingen. Hier wurde früher Zwiebelanbau betrieben. Bohnen wachsen hier auch gut, zweimal im Jahr. Aber wie wir sehen, ist hier jetzt praktisch nichts. Zum Glück wohnen sie im Dorf. Ich habe gehört, sie können Hühnchen und Schweinefleisch von ihren Nachbarn bekommen, frage ich Martin Peretz. Es ist sehr teuer, man kann. Was kostet es? Nun ja, eine Packung Hühnchen kostet 3.000. 3.000 bei einem Durchschnittsgehalt von 5.000? Russische Touristen, die bei Ausflügen auch kurz mit Einheimischen in Kontakt gekommen waren, waren schockiert. Ein mächtigeres Land erwacht ein Land, das gar kein richtiges Land ist, sondern nur ein Inselchen. Nachdem wir die Touristen verabschiedet hatten und auf der Insel geblieben waren, kontaktierten wir über Bekannte den Fahrer eines alten amerikanischen Chevrolets Baujahr 1951, der tatsächlich vollgetankt war. Wir fuhren die nun menschenleere Via Blanca entlang, auf der bis vor kurzem noch viele Touristenbussen waren. Die Sonnenaufgänge in Kuba sind derzeit sehr kühl, für kubanische Verhältnisse natürlich, und der Nebel hat auch die politischen Probleme verhellt. Die amerikanische Medienmaschinerie verbreitet in den letzten Tagen die These, dass die Verhandlungen zwischen Kuba und den USA bereits begonnen hätten. Wir haben darüber mit dem russischen Botschafter in Havanna gesprochen und ich fragte ihn. Diese gestreuten Gerüchte wurden in der Regel von der kubanischen Exilpresse verbreitet. Es wurde behauptet, es gäbe bereits Kontakte, diese fänden in Mexiko statt und Alejandro Castro, Fidel Castros Neffe und Rauls Sohn, sei dorthin geflogen. Und jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Im kubanischen Fernsehen berichtete ein Moderator darüber, wem das offensichtlich erlaubt wurde. Es wurden Aussagen über Marco Rubio, Donald Trump und sogar Díaz Balart, Fidel Castros Neffe aus erster Ehe und gleichzeitig Kongressabgeordneter aus Florida, gezeigt. All das wurde ausgestrahlt, aber der Moderator erklärte, das seien Fake News, die darauf abzielten, den Kubanern die Schuld für das Scheitern von Verhandlungen zuzuschieben, die es gar nicht gibt. Wie können wir uns in dieser Flut widersprüchlicher Informationen zurechtfinden? Nun ja, es gibt tatsächlich sehr viele Fake News. Sehr viele. Die kubanische Führung bestätigt die Kontakte nicht. Es gibt Kontakte technischer Natur, die hauptsächlich Migrationsfragen betreffen. Erst vor wenigen Tagen wurde eine weitere Gruppe illegaler kubanischer Migranten, die in die USA eingereist waren, nach Kuba zurückgeschickt. Über dieses Thema wird verhandelt, darüber wird gesprochen, sagte Viktor Coronelli, Russlands Botschafter in Kuba. Während die USA die humanitäre Krise in Kuba verschärfen, heißen sie kubanische Flüchtlinge nicht gerade willkommen. Im Ergebnis lastet eine zunehmende Bürde auf den Ländern Lateinamerikas. Nehmen wir zum Beispiel Kuba und Uruguay, die auf gegenüberliegenden Seiten der neuen Welt liegen. In Uruguay berichtet die Zeitung El Observador, Treibstoffknappheit und Stromausfälle in Kuba veranlassen Uruguay dazu, die größte Anzahl kubanischer Flüchtlinge in seiner Geschichte aufzunehmen. Sie haben die Auslandsmedien erwähnt und natürlich die sozialen Medien. Ich denke, das ist ein Versuch, die Lage hier irgendwie von innen heraus zu destabilisieren, sagte Victor Coronelli. Aber wie ist sie, die Lage? Am 13. Februar brach in einer Ölraffinerie in Havanna ein Feuer aus. Die Behörden gaben an, dass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Doch dies ist nur eine Episode in einer langen Reihe von Prüfungen, sowohl neueren als auch jener, die sich über Jahrzehnte angehäuft haben. Havanna, Februar 2026. Ich stecke in einem Aufzug fest. Es gibt zwar Strom, aber alles ist so abgenutzt, dass praktisch nichts mehr funktioniert. Am Flughafen spreche ich mit weiteren russischen Touristen, die heute nach Hause fliegen, und frage sie, haben sie irgendwelche Auswirkungen dieser Maßnahmen bemerkt? Selbst nicht. Wir wurden sehr gut behandelt. Nein, nein. Ich meine, gab es vielleicht mal eine Benzinknappheit? Ach so, das gab es. Ein Ausflug wurde abgesagt. Ein Ausflug wurde abgesagt? Wohin wollten Sie denn fahren? Drei Städte. Wir haben es nicht nach Trinidad geschafft. Deshalb greifen die Amerikaner jetzt an, um Kuba die Tourismusernahmen zu entziehen. Die russischen Touristen werden mit Musik verabschiedet, als wollten sie sagen, kommt nur wieder. Aber im Moment sind unsere Flugzeuge leer. Wenn ein leeres Flugzeug von Moskau startet, hat es dann noch etwas Treibstoff übrig? Frage ich einen Aeroflut-Mitarbeiter. Eine Treibstoffreserve gibt es natürlich, aber für den Rückflug muss aufgetankt werden. Ja, leider reicht das nicht. Es ist nur ein Fünftel, sagt Mark Kovalev, Vertreter der Aeroflut-Gruppe in Kuba. Tanker aus Kuba treffen jetzt im kubanischen Hafen Matanzas in der Nähe des Flughafens Varadero ein. Offensichtlich transportieren sie Treibstoff von dort, wo er noch verfügbar ist, dorthin, wo er benötigt wird. Und dennoch können nur die Kubaner unsere Flugzeuge jetzt noch betanken und verbrauchen damit ihre letzten Reserven. Der Punkt ist, dass unsere Fluggesellschaften aufgrund der Sanktionen gegen Russland über den Ozean nach Kuba fliegen, sodass ein Auftanken unterwegs unmöglich ist. Aber Kanadier, und es gibt hier ein Vielfaches an Touristen aus Kanada, fliegen über die Bahamas und die USA nach Kuba. Trotzdem haben sie ihre Flüge gestrichen. Warum? Die entscheidende Frage ist, wird sich Washingtons Politik darauf beschränken, Kuba lediglich zu strangulieren? Eine amerikanische Invasion hier ist unmöglich, frage ich den russischen Botschafter. Nun ja, die kubanische Führung schließt diese Möglichkeit nicht aus. Sie liegt auf dem Tisch. Ich halte sie zwar für unwahrscheinlich, aber es finden regelmäßig Militärübungen statt. Die Zivilbevölkerung ist bereit, sich gegebenenfalls zu mobilisieren, so Victor Coronelli. Hier gibt es, anders als in Venezuela, wo alles innerhalb eines Monats geschah, schon seit Jahrzehnten Volksmilizen und Milizen. Ja, Kuba ist nicht Venezuela. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wer hierher kommt, wird einiges abbekommen, meint Victor Coronelli. Das Konzept des Krieges des gesamten Volkes ist in Kuba seit Jahrzehnten tief verwurzelt. Im Falle einer Invasion weiß jeder, wohin er gehen und worauf er zielen muss. Und wie die Ereignisse in Venezuela gezeigt haben, gibt es hier genug treue Anhänger. Und wie ist die Geschichte mit dem städtengebliebenen Aufzug schließlich ausgegangen? Als sich die Türen öffneten, mussten wir die Treppe hinuntergehen. Zugegeben, es gibt hier viele Labyrinthe. Auch im übertragenen Sinne. Jetzt muss man viel laufen, wenn man verstehen will, wie Kubas Zukunft aussieht. Ende der Übersetzung.